begrüße dich. Wenn dein Körper flüstert, schreit oder vielleicht auch gar nichts mehr sagt, dann bist du hier genau richtig. Denn dein Körper ist nicht kaputt. Er trägt deine ganze Geschichte und erwartet darauf, gehört zu werden. Ich bin Martina, seit 25 Jahren Apothekerin, Psychosomatik-Coachin, mentale Projektorin und die Brücke zwischen der klassischen Schulmedizin und deiner inneren Weisheit. Ich bin da für Menschen, die lange perfekt funktioniert haben und leise spüren, dass etwas nicht mehr stimmt. Weil ich selbst dort war und weil ich weiß, es gibt so viel mehr. Hier bekommst du keine Lösungen von der Stange, sondern ehrliche Fragen, tiefe Sichtweisen, nicht grell, aber klar. Ich spreche über Psychosomatik, das Nervensystem, die Körperweisheiten und vor allem über das, was zwischen den Zeilen heilt. Willkommen, dein Platz ist schon warm. Lass uns loslegen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Symptomgeflüster – Ehrlichkeit auf Zellniveau. Ganz ehrlich, diese Folge hatte ich nicht geplant. Nicht heute und generell hatte ich dieses Thema nicht wirklich auf dem Schirm. Neugierig kannst du sein. Ich bin absolut zufällig auf dieses Thema gestoßen, das ich natürlich schon seit Jahren irgendwo kenne, aber ich hätte nie geahnt, dass es mich dermaßen packt und in ein Rabbit Hole zieht. Und da möchte ich dich mitnehmen. Denn es geht uns alle an. Auf jeden Fall aber, wenn du zwei X-Chromosomen in deinen Zellkernen hast. Wir reden über den Gender Bias in der Schulmedizin. Wobei ich mit Schulmedizin die sogenannte Leitlinien- und studienbasierte Regelversorgung meine. Und ja, das hat messbare Konsequenzen. Der Einstieg in dieses Thema war, wie so vieles bei mir, zufällig und irgendwie besonders, aber auf die charmante Art. Ich war kürzlich auf einer Fortbildung und wie das so ist, man kommt ein bisschen zu früh. Für die Human Design Begeisterten unter uns, ich habe einen Einserkörper, da ist das nun mal gerne so. Man steht herum und sucht eigentlich nur nach einem Kaffee und einem Platz, der nicht zufällig in der ersten Reihe ist. Und dann saß ich da, per Zufall, neben einer Kollegin deutlich jünger als ich. Wir kamen ins Plaudern und es hat, ich sag's mal so, sofort gematcht. Diese Art Gespräch, wo du nach kurzer Zeit merkst, ach cool, das wird gut, wie schön. An dieser Stelle, weil ich weiß, dass sie es hören wird, lieben Gruß an dich, Michi, und ich danke dir für diesen Impuls. Ja, ich erzählte Michi irgendwann vom Coaching, von meinem Podcast, von meiner Begeisterung für die Psychosomatik, von diesem ganzheitlichen Ansatz, Symptome nicht nur als Fehlermeldung zu sehen, sondern als Sprache. Und ich erwartete, ganz ehrlich, so eine Art gemeinsames Nicken. Dieses, ja, endlich, endlich wird der Mensch ganz betrachtet. Du kennst das. Normalerweise wird das ja eher gefeiert. Zu Recht übrigens. Und dann passierte etwas, womit ich nicht gerechnet hatte. Sie war nämlich nicht begeistert, sie wurde eher still. Nicht komplett unangenehm, aber so konzentriert. Und ich merkte, oh, da läuft gerade ein völlig anderer Film, als ich vermutet habe. Und dann sagte sie, ziemlich ruhig, aber eben auch ziemlich klar, einen Satz, der mir kurz den Boden unter den Füßen weggezogen hat, nämlich diesen. Weißt du, ich finde, gerade die Psychosomatik erweist uns Frauen einen echten Bärendienst. Ich habe, glaube ich, in dem Moment geguckt wie ein Auto, völlig verblüfft. Wie meinst du das, habe ich gefragt. Und sie hat mir erklärt, dass sie nicht die Psychosomatik als Konzept meint, sondern Psychosomatik als Schublade, die im Alltag, in der medizinischen Realität, besonders als Frau, oft schneller aufgeht, als man seine Beschwerden fertig erläutern kann. Und ja, ich kenne das. Natürlich kenne ich das. Ich habe das in verschiedenen Situationen schon selber erlebt und ich habe in früheren Folgen dieses Podcasts auch genau diesen Graubereich beschrieben. Wenn Symptome real sind, aber das System schneller in Richtung ist wohl etwas mit Stress und schlafen Sie mal etwas, abbiegt, als uns liebs ist. Ich wusste das also, so vom Kopf her. Aber sie brachte Beispiele, konkrete Dynamiken, diese klassischen Geschichten, wo Frauen mit körperlichen Beschwerden oft eher in Richtung Stress, Angst, Psyche einsortiert werden, während bei Männern bei ähnlicher Symptomatik häufiger nochmal körperlich nachgeschaut wird. Und sie erwähnte Fälle, in denen dieses vorschnelle Abbiegen den Frauen eine sorgfältige Anamnese, Diagnose und damit eine rechtzeitige Therapie verwehrt hat. Und sowas wirkt sich oft genug auch auf die Prognose der Behandlung aus, weil später eingegriffen wird. Und Medizin ist in vielen Fällen ein Zeitspiel. Zeit bis zur Diagnose ist manchmal der Unterschied zwischen gut behandelbar, reversibel und chronifiziert. Und während sie das erzählte, merkte ich, wie in mir etwas passierte, das ich total liebe und gleichzeitig auch ein Stück weit hasse. Mein Gehirn startet den Rabbit Hole Modus. Kennst du das vielleicht auch? Du hörst einen Satz und plötzlich klickt irgendwo ein Schalter und du denkst nicht mehr in, aha, das ist ja interessant, sondern Moment, wenn das stimmt, dann bedeutet das doch das, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann siehst du dieselbe Realität auf einmal durch eine komplett neue Brille. Und dann kam dieser Moment, nennen wir ihn ruhig beim Namen, wo ich dachte, oh holla, die Waldfee, da hat sie einen ganz schönen Stich gemacht. Weil es eben nicht nur um Diagnosen geht, sondern um etwas Tieferes und zugleich Vielschichtigeres. Es geht um Glaubwürdigkeit, um Zuhören, um ernst genommen werden, um eine Deutungshoheit, um dieses ganz feine, unterschwellige Ding, das viele Frauen irgendwann kennen. Wenn ich keine eindeutigen Werte liefere, bin ich offenbar schwierig, zu sensibel, zu emotional, zu Frau, zu weiblich. Und dann fängst du an, dich selbst zu gaslighten, also dich selbst zu verunsichern, deiner Wahrnehmung nicht mehr zu trauen. Und dann ist mir noch etwas aufgefallen. Etwas, das mich wirklich beschäftigt hat. Ich habe 2006 mein Staatsexamen gemacht und ich erinnere mich sehr gut daran, wie bei uns in den Semestern zuvor auch das Thema Studien, Studiendesign, Probanden, Medikamentenzulassung und so weiter besprochen wurde. Da hieß es dann sinngemäß, ja, viele Studien wurden vor allem mit jungen männlichen Probanden gemacht. Ja, Frauen sind hormonell komplexer, Zyklus, Schwangerschaft und so. Ja, das ist nicht ideal, Frauen sind keine kleineren, leichteren Männer. Und ja, mittlerweile ändert sich da etwas im Verfahren. Das wurde damals vermittelt wie ein Fakt, wie, ach übrigens, so ist das. Nicht als Drama, nicht als Aufreger und vor allen Dingen nicht als, das hat tatsächlich Konsequenzen im echten Leben. Und jetzt, 20 Jahre später, sitze ich neben einer Kollegin, die mir genau diese Konsequenzen plötzlich sehr lebendig macht. Nicht theoretisch, sondern praktisch. Und ich merke, die Zeiten haben sich geändert. Zum Glück. Und gleichzeitig merke ich, es reicht nicht, dass man es mal gehört hat. Man muss es irgendwann wirklich verstehen und fühlen und vor allem für sich reflektieren und im Alltag erkennen. Ja, und damit sind wir mitten im Thema dieser Folge. Ich möchte heute mit dir, unaufgeregt, ohne Medizinerbashing, ohne künstliche Empörung, auf diese Mechanismen schauen. Was bedeutet der sogenannte Gender Bias in der Medizin wirklich? Wie entsteht er? Warum halten sich manche Muster so hartnäckig? Und was macht das mit Frauen? Nicht nur emotional und psychisch, sondern auch ganz praktisch, ganz handfest mit der Prognose. Denn ja, das ist nicht nur ein Gefühlsthema. Es kann bedeuten, dass Erkrankungen später diagnostiziert und dadurch später behandelt werden. Und dass das am Ende die Gesundheit, manchmal sogar die Überlebenschance beeinflusst. Und ja, da gehören auch Dinge dazu wie Herzinfarkte, bei denen Minuten zählen und bei denen Frauen mit ihren Symptomen, die eben anders sind als der lehrbuchgerechte Schmerz im linken Arm, öfters wesentlich später diagnostiziert werden. Dazu gibt's harte Daten und ich nenne dir gleich ein paar Beispiele. Komm mit, ich nehme dich jetzt mit in mein Rabbit Hole, aber keine Sorge, ich lasse dich nicht da alleine. Ich habe ein paar ziemlich gute Studien dabei und ich möchte dir gleich an dieser Stelle schon mal sagen, dass diese Episode hier wahrscheinlich nicht die letzte zu dem Thema sein wird. Es gibt so vieles zu beleuchten und verstehen. Aber lass uns erstmal schauen, was ist der Gender Bias eigentlich überhaupt und warum ist es nicht die Schuld Einzelner? Der Gender Bias ist nicht automatisch böser Wille. Er ist häufig eine Mischung aus Gewohnheit, Zeitdruck, Leitlinien, also medizinische Handlungsempfehlungen, die sich an Studienlagen orientieren, generell der Datenlage, Stereotypen, Kommunikationsmustern und ja, manchmal auch aus persönlicher Prägung. Das Wort Bias bedeutet, dein Gehirn arbeitet mit Abkürzungen, Filtern und Mustern. Das ist in vielen Situationen überlebenswichtig, sonst würden wir alle schon beim ersten Supermarktregal kollabieren. In der Medizin allerdings ist es so, diese Abkürzungen und Filter treffen auf etwas, das häufig sehr komplex ist, vieldeutig und nicht immer hübsch eindeutig messbar. Und wenn dann noch ein jahrzehntelang eingeübtes Bild dazu kommt, à la Frauen sind eben emotionaler, Männer sind stoischer, dann kann aus einer Abkürzung eine Fehlrichtung werden. Und das Gemeine ist, das passiert oft nicht als ein Fehler, der auffällt. Es passiert als Normalität. Und genau hier beginnt für mich das eigentliche Rabbit Hole. Denn wenn etwas als Normalität passiert, dann ist es kein individueller Fehler mehr. Dann ist es ein Muster. Ein strukturelles Muster. Und strukturelle Muster sind tückisch, weil sie unsichtbar wirken. Sie laufen im Hintergrund. Wie ein Betriebssystem, das niemand bewusst installiert hat, aber alle nutzen es. Wenn wir über Gender Bias sprechen, dann sprechen wir nicht über böse Ärzte oder Ärztinnen, die morgens aufstehen und denken, heute nehme ich Frauen mal nicht ernst. Wir sprechen über kognitive Verzerrungen, also systematische Denkabkürzungen unseres Gehirns. Bias bedeutet im Kern nichts anderes als eine unbewusste und nicht hinterfragte Voreingenommenheit. Unser Gehirn liebt Effizienz. Es sortiert, es kategorisiert, es vereinfacht. Das spart Energie. Evolutionsbiologisch genial, medizinisch aber eben manchmal fatal. Und jetzt schauen wir uns nochmal den Punkt genauer an, den ich aus dem Studium kannte. Aber was bedeutet er wirklich? Wenn wir nüchtern drauf schauen, dann war die moderne, evidenzbasierte Schulmedizin, also die Medizin, die sich auf wissenschaftliche Studien stützt, über Jahrzehnte hinweg vor allem auf männliche Körper kalibriert. Nicht aus Bosheit, sondern aus einer Art Bequemlichkeit und methodischer, Achtung, Anführungszeichen, Sauberkeit. Eine Analyse der US-amerikanischen Arzneimittelstudien aus den 1990er Jahren zeigte, dass Frauen in klinischen Studien signifikant unterrepräsentiert waren, insbesondere in den frühen Phase 1 Studien. Das sind die ersten Tests an Menschen in der Entwicklung eines neuen Arzneimittels, in denen es unter anderem um Arzneimittelsicherheit und Dosierungen geht. Begründung damals? Der weibliche Zyklus mache Daten komplizierter. Es gäbe Schwangerschaftsrisiken, es gäbe hormonelle Schwankungen. Also hat man, vereinfacht gesagt, lieber den vermeintlich stabileren männlichen Körper untersucht. Das Problem daran ist offensichtlich, oder? Wenn du Medikamente primär an, Achtung, ich stecke jetzt auch in Schubladen, 80 Kilo Männern testest und Dosierungen daran ausrichtest, dann ist das nicht automatisch auf 60 Kilo Frauen mit zyklischen Hormonveränderungen übertragbar. Und das ist kein theoretisches oder mathematisches Problem à la Dreisatz kann doch jeder. Und ja, ich weiß, natürlich gibt es alle Körpergrößen, aber es geht hier um den Referenzkörper. Und hier gilt generell, Frauen sind keine Small Size Version von Männern. In einer Analyse der FDA, also der amerikanischen Food and Drug Administration von 2001, wurde beschrieben, dass 8 von 10 Medikamenten, die wegen schwerer Nebenwirkungen vom Markt genommen wurden, bei Frauen deutlich häufiger zu Komplikationen führten als bei Männern. Nicht, weil Frauen empfindlicher sind, sondern weil sie eben anders metabolisieren. Andere Enzymaktivitäten, andere Fettverteilung, andere Pharmakokinetik, also die Art und Weise, wie ein Wirkstoff im Körper aufgenommen, verteilt, abgebaut und ausgeschieden wird. Und hier beginnt für mich die Faszination, weil es so offensichtlich und gleichzeitig so lange übersehen war. Wenn wir über Gender Bias sprechen, dann sprechen wir über zwei Ebenen, die biologische und die soziale. Die biologische Ebene nennt man in der Forschung Sex Differences, also Unterschiede, die aus genetischen und hormonellen Faktoren entstehen. XX versus XY. Östrogen, Progesteron, Testosteron. Unterschiedliche Immunantworten. Unterschiedliche Schmerzverarbeitung. Frauen haben im Durchschnitt eine aktivere Immunantwort, was sie einerseits besser vor bestimmten Infektionen schützt, andererseits aber anfälliger für Autoimmunerkrankungen macht. Autoimmun heißt, das Immunsystem greift sein eigenes Gewebe an. Und ja, das ist gut belegt. Eine große Analyse im Journal of Autoimmunity von 2012 zeigte, dass etwa 80% der untersuchten Menschen mit Autoimmunerkrankungen weiblich sind. Und selbst wenn man da die ein oder andere Unsauberheit in der Auswahl der Probanden eventuell mit reinbringen könnte, dann ist das tatsächlich insgesamt gesehen keine Randnotiz. Das ist nicht mehr weibliche Empfindlichkeit, das ist Immunbiologie. Das ist massiv. Die soziale Ebene nennt man Gender, also die gesellschaftlich geprägten Rollenbilder, Erwartungen und Zuschreibungen. Wer darf stark sein? Wer darf klagen? Wer gilt als tapfer? Wer als dramatisch? Und jetzt halte das mal nebeneinander. Frauen haben, biologisch gesehen, eine oft stärkere Immunreaktion, wie gerade eben schon erläutert, was aber zur Folge hat, dass sie auch öfters komplexere und diffusere, also nicht so eindeutige Symptome haben können. Gleichzeitig leben sie in einem kulturellen Kontext, in dem Emotionalität schneller dem weiblichen Geschlecht zugeschrieben wird. Und wenn diese beiden Ebenen zusammenkommen, dann wird es brisant. Lass mich es dir an ein paar Beispielen erklären. Wenn eine biologisch stärkere Immunantwort, also eine höhere Reaktivität des Immunsystems, auf ein soziales Umfeld trifft, das weibliche Beschwerden schneller psychologisiert, dann entsteht tatsächlich eine doppelte Verzerrung. Biologisch reagieren viele weibliche Körper stärker auf Stressoren. Östrogen moduliert Immunzellen, beeinflusst Zytokine, das sind entzündungsfördernde oder entzündungshemmende Botenstoffe, und wirkt damit auch direkt auf die Schmerzverarbeitung im zentralen Nervensystem, sprich Rückenmark und Gehirn. Jetzt bringen wir alles zusammen. Stell dir also vor, eine Frau mit beginnender Autoimmunerkrankung kommt mit diffuser Erschöpfung, Muskelschmerzen, Konzentrationsproblemen, vielleicht auch Stimmungsschwankungen zum Arzt, weil sie spürt, dass etwas anders ist als sonst. Sie kann es sich aber nicht erklären. Noch keine klar pathologischen Laborwerte, noch keine eindeutigen Marker, nur ein System, das subtil aus dem Gleichgewicht gerät. Und in diesem Moment greift die soziale Ebene. Sie ist berufstätig, hat vielleicht Care-Arbeit, ist mental permanent auf Sendung. Sie wirkt leistungsfähig, vielleicht durch ihre Verunsicherung und Erschöpfung etwas emotional. Und weil diffuse Symptome kulturell schneller mit Stress oder Psyche verknüpft werden, entsteht eine Abkürzung im Kopf des Gegenübers. Und eine genauere Diagnostik wird unter Umständen erstmal verschoben, denn Erschöpfung ist bei diesem Pensum ja durchaus verständlich. Die Frau fühlt sich aber nicht ernst genommen oder, noch fataler, bekommt das Gefühl, dass sie selber vielleicht übertreibt und macht halt weiter. Ist ja offensichtlich alles okay, nur sie anscheinend etwas überlastet. Und je nachdem, wie das Gespräch gelaufen ist, wird sie sich auch vielleicht erstmal gar nicht mehr trauen, mit diesen Beschwerden erneut vorstellig zu werden, weil ist ja nix. Und damit geht Zeit ins Land, in der die Krankheit weiter fortschreitet und die Diagnosestellung sich verzögert. Und so wird aus, vielleicht sollten Sie mal etwas ruhiger machen, eine medizinische Verzögerung mit Ansage. Ein weiteres Beispiel, das ich wichtig finde, ist die Endometriose. Eine Erkrankung, bei der Gebärmutterschleimhaut ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter wächst, mit teils massiven Schmerzen, Zyklusstörungen, Erschöpfung. Studien zeigen, dass die durchschnittliche Zeit bis zur Diagnosestellung in vielen europäischen Ländern zwischen 7 und 10, halte ich fest, Jahren liegt. 7 bis 10 Jahre chronischer, heftiger Schmerz, bevor das Kind einen Namen bekommt. Und warum? Weil starke Menstruationsschmerzen kulturell lange normalisiert wurden. Das gehört halt dazu. Weil Schmerz bei Frauen historisch weniger traumatisiert wurde. Weil ein Organ, das ausschließlich Frauen betrifft, medizinisch lange randständig war. Die biologische Besonderheit trifft auf gesellschaftliche Bagatellisierung und die Folge ist Diagnostikverzögerung. Oder nehmen wir das chronische Erschöpfungssyndrom. Auch hier sind Frauen überproportional betroffen. Lange Zeit wurde die Erkrankung gerade in den 80er und 90er Jahren als psychosomatisch oder als Yuppie-Flu abgetan. Erst durch immunologische und metabolische Forschung der letzten Jahre wird klarer, dass es sich um eine komplexe neuroimmunologische Dysregulation, also eine mittlerweile nachgewiesene Fehlsteuerung zwischen Nervensystem und Immunsystem handelt. Aber die soziale Prägung wirkt nach. Wer erschöpft ist und keine klaren Laborwerte hat, landet schneller im psychischen Deutungsrahmen. Und hier liegt eine der zentralen Konsequenzen, der Zeitverlust. Zeit bis zur Diagnosestellung, Zeit bis zur Therapie und vor allem Zeit, in der sich Prozesse chronifizieren können. Chronifizierung bedeutet, dass ein ursprünglich vielleicht reversibler Zustand, also prinzipiell umkehrbar, sich durch Dauerbelastung im Nervensystem und Immunsystem verfestigt. Schmerzbahnen werden sensitiver, Entzündungsprozesse persistieren. Und plötzlich ist das, was vielleicht einmal mit früher Intervention abgemildert worden wäre, zu einer strukturellen Erkrankung geworden. Eine weitere Konsequenz betrifft die Schmerztherapie. Frauen berichten in Studien häufiger über stärkere Schmerzintensität bei bestimmten Erkrankungen. Gleichzeitig zeigen Untersuchungen, wie zum Beispiel von Hoffmann und Tatzian von 2001, dass ihre Schmerzen häufiger nicht wirklich ernst genommen werden. Das bedeutet nicht, dass Männer bevorzugt werden. Es bedeutet, dass Schmerz nicht nur ein biologisches, sondern eben auch ein kulturelles Phänomen ist. Wer als stoisch gilt, bekommt schneller eine organische Zuschreibung. Wer als sensibel gilt, als emotional, schneller eine psychische. Es gibt Studien für Patienten in Notaufnahmen aus den USA, die zeigen, dass Frauen bei akuten Schmerzen öfter später, schwächer oder komplett anders behandelt werden als Männer. Und jetzt kommt der psychologische Ripple-Effekt. Und dieser Effekt ist nicht nur psychologisch, er verändert Verhalten und damit eben auch Ergebnisse. Wenn du wiederholt erlebst, dass deine Symptome relativiert werden, internalisierst du das. Internalisation bedeutet, dass äußere Bewertungen in dein eigenes Selbstbild übergehen. Du beginnst, dich selbst zu hinterfragen. Vielleicht übertreibe ich. Vielleicht bin ich ja wirklich nur gestresst. Vielleicht bin ich zu empfindlich. Und irgendwann sitzt du nicht mehr im Wartezimmer und hoffst auf Hilfe. Du sitzt da und hoffst, dich nicht wieder rechtfertigen zu müssen. Diese Selbstzweifel sind nicht harmlos. Sie verändern das Hilfesuchverhalten. Studien zur sogenannten Diagnostic Delay bei Immunerkrankungen zeigen, dass PatientInnen häufig mehrere Ärzte und Ärztinnen konsultieren müssen, bevor sie ernst genommen werden. Was das Vertrauen ins System natürlich untergräbt. Und hier wird es systemisch. Ein Körper mit biologisch erhöhter Immunreaktivität. Ein soziales Umfeld mit schneller Psychologisierung. Ein medizinisches System, das auf klar messbare Marker fokussiert ist. Das ist ein Spannungsfeld. Und dieses Spannungsfeld hat reale Konsequenzen. höhere Chronifizierungsraten bei Schmerzsyndromen, spätere Diagnosen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Unterversorgung bei bestimmten somatischen Beschwerden und gleichzeitig eine gewisse Überdiagnostik im psychischen Bereich. Es ist eine paradoxe Situation. Und ich finde genau das irgendwo so faszinierend. Es geht nicht darum, dass Frauen schwächer sind oder Männer privilegierter sind. Es geht darum, dass wir Unterschiede entweder ignorieren oder falsch interpretieren. Wenn wir biologische Unterschiede nicht ernst nehmen, behandeln wir Frauen wie kleinere Männer. Wenn wir soziale Unterschiede nicht reflektieren, behandeln wir Emotionen wie Pathologie. Und beides greift zu kurz. Und vielleicht ist die eigentliche Konsequenz dieses Gender Bias nicht nur die medizinische, sondern eine Frage des Wissens. Wer definiert denn, was normal ist? Welche Erzählung wird geglaubt? Welcher Körper gilt als Referenz? Reicht überhaupt eine Referenz? Oder müssten wir nicht ein ganz neues Denkmuster aufmachen? Wenn wir beginnen, Sex Differences in Gender gemeinsam zu denken, entsteht etwas Neues. Eine Medizin, die Unterschiede nicht nivelliert, sondern differenziert. Die fragt, ist dieses Symptom biologisch plausibel? Und gleichzeitig aber auch, könnte meine Wahrnehmung kulturell gefärbt sein? Ja, das ist anspruchsvoll. Ja, das kostet Zeit. Und es verlangt vor allem Selbstreflexion. Und ja, seitdem mache auch ich das. Weil ich ja selbst Teil dieses Systems bin. Weil ich selbst psychosomatisch denke. Weil ich selbst weiß, wie wertvoll dieser Blick ist. Und plötzlich muss ich mich fragen, wo habe ich vielleicht zu schnell in diese Richtung gedacht? Wo habe ich, unbewusst, eine Abkürzung genommen und zu schnell mein Gegenüber in eine Schublade gesteckt? Mir die Fragen extra gespart, die aber vielleicht wichtig gewesen wären, weil ich zu dem Zeitpunkt bereits eine Annahme und eine Schlussfolgerung getroffen hatte? Das ist unbequem. Das tut weh. Aber genau da wird es interessant, weil genau da liegt die Zukunft. Nicht in Empörung oder in Medizinerbashing, sondern in einer neuen Art von Präzision. Und vielleicht ist das die wichtigste Konsequenz, dass wir lernen, mehrere Wahrheiten gleichzeitig zu halten. Das Stichwort hierbei ist Ambiguitätstoleranz. Das ist die Fähigkeit, Widersprüche und Unklarheiten auszuhalten, ohne sofort eine einfache Geschichte daraus zu machen. Also mehrere Wahrheiten gleichzeitig halten, die Unsicherheit, die damit einhergeht, aushalten, ohne sofort irgendeine Schublade zu brauchen. Dass der weibliche Körper biologisch eben anders reagiert und dass weibliche Erfahrungen sozial anders bewertet werden. Und ja, auch, dass das aktuelle System von Frauen oft ein anderes Pensum verlangt als von Männern, und zwar unter dem Radar. Stichwort Mental Load, selbstverständliche Care-Arbeit, Mehrfachbelastung durch Beruf und Privates. Und genau dieses unsichtbare Pensum macht irgendwann der Körper sichtbar. Du bekommst dafür keinen Applaus, sondern Symptome. Erst wenn wir alles ernst nehmen und uns dessen bewusst sind, werden wir schrittweise in Richtung eines gerechteren Systems gehen. Und wenn du jetzt denkst, ja okay, das ist blöd, aber ist das wirklich so gravierend? Dann lass mich dir nochmal das Beispiel geben, das ich oben kurz schon mal erwähnt hatte und bei dem Minuten zählen. Thema Herzinfarkt. Viele von uns haben im Kopf dieses Bild. Mann, Mitte 50, Hand auf der Brust, kippt um. Nur bei Frauen zeigt sich ein Herzinfarkt mit wesentlich größerer Wahrscheinlichkeit anders. Mehr in Richtung Übelkeit, Luftnot, Erschöpfung, Rückenschmerzen, ein diffuses Irgendwas stimmt nicht. Und wenn du mit so einem Symptombild in der Notaufnahme sitzt und das System in dir zuerst den Stress sieht, dann verlierst du etwas, das du nicht zurückkaufen kannst, nämlich Zeit. Zeit ist in der Kardiologie nicht nur Geld. Zeit ist Muskelgewebe deines Herzens, das gerettet werden kann. Zeit ist Prognose. Und vielleicht ist das die Essenz dieser Folge. Es geht nicht darum, gegen Ärzte und Ärztinnen zu kämpfen. Es geht darum, dass du lernst, dich selbst ernst zu nehmen und dir in diesem System Gehör zu verschaffen, ohne hart werden zu müssen. Diffus heißt nicht harmlos und emotional heißt nicht eingebildet. Und wenn du merkst, dass du in diesem ganzen System nicht nur Informationen brauchst, sondern Orientierung, also wie du dich selbst klar wahrnimmst, deine Symptome einordnest und dich innerlich so stabilisierst, dass du im Gespräch nicht klein wirst, dann ist genau das ein Teil meiner 1:1 Arbeit in meinem Programm Körperkompass. Nicht gegen die Medizin, im Gegenteil, sondern eher für dich in diesem System. Ja, das waren meine ersten Gedanken zu dem Thema Gender Bias in der Schulmedizin. Ich bin mir sicher, dass da noch weitere Episoden folgen werden. Es ist so spannend. Ich plane zum Beispiel eine Podcast-Folge, in der ich aus ganz persönlichem Interesse einen anderen Aspekt des Themas Frauen sind keine kleinen Männer unter die Lupe nehmen möchte. Dazu lade ich mir eine Kollegin ein, Manuela Baran. Sie ist Expertin zum Thema Sport, Ernährung, Schlaf und Longevity und beschäftigt sich intensiv mit der Fragestellung, was für uns Frauen da in welchen Lebensphasen anders ist. Mehr dazu packe ich dir in die Shownotes. Wenn auch dich diese Themen so faszinieren wie mich, dann abonniere doch diesen Podcast, damit du keine Folge verpasst und wir hören uns bald wieder. Bis dann! Danke, dass du da warst. Wenn dich etwas berührt hat, nimm es mit. Lass es wirken, lass es sacken. Und wenn du spürst, dass das hier mehr war als nur ein Podcast, sondern vielleicht der Anfang von etwas, dann folge mir und komm zurück, wenn du magst. Hier ist Platz für dich, immer wieder. Und bis dahin, vertrau deinem Körper. Er weiß mehr, als du denkst.